Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommeltalk-Podcasts. Ich bin der Felix Kraft und heute habe ich hier zwei Gäste am Mikrofon. Zum einen ist das der Johannes Biegel. Hallo Johannes, ich hoffe, dir geht's gut.
Hi Felix.
Und zum anderen den Moritz Schmidt. Hallo Moritz.
Hallo zusammen.
Ja, und beide waren ja schon mal hier im Podcast und wir waren auch zu dritt schon mal im Podcast, glaube ich, ne?
Ja.
Ich glaube. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ja.
Das ist schon eine Zeit lang her. Und ich habe mir gedacht, ich frage einfach nochmal nach, ob die beiden Lust hätten, nochmal hier zu einer Folge vorbeizukommen. Und haben beide gesagt, ja, gerne. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, welches Thema wir machen können. Und wir sind im Endeffekt auf das Thema gekommen, Samples und Backing-Tracks und ja, ich nenne es mal Unterstützung bei Live-Sachen von irgendwelchen elektronischen Geräten, also wie zum Beispiel ein Roland SPDX oder sonstiges. Und ich glaube, da haben beide einigermaßen viel zu sagen.
Ja, ich mache ziemlich oft Playback-Jobs.
Komplett Playback-Jobs oder wo du dann auch selber noch trommelst?
Das überlasse ich jetzt deiner Fantasie.
Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, Vollplayback gut Schlagzeug zu spielen, dass es nicht ausfällt.
Das stimmt allerdings.
Es hängt ja so ein bisschen davon auch ab, wie oft die Kamera dann auf den Schlagzeuger ist, ne?
Ja,
vermutlich.
Aber vielleicht erstmal, auch wenn es ein bisschen langweilig ist, am Anfang vielleicht kurz Gear Talk. Moritz, was verwendest du, um Samples abzufeuern oder sogar spielst du mit Backing Tracks?
Ich feuere selber keine Samples in dem Sinne ab. Also wir haben bei unseren Shows haben wir Backing-Tracks, ja. Das Ganze ist eigentlich eher eingebettet in unser gesamtes Set, was mehr oder weniger von vorne nach hinten durchläuft. Ich habe eine richtige Computertastatur bei mir neben mir, die ich mit der Hand noch bedienen kann, wo ich halt an einzelnen Stellen dann Stopp oder Start geben kann. Aber sonst läuft das Ganze eigentlich über einen Rechner, wo die ganzen Backing-Tracks dann quasi drauf sind. Also da gibt es eine Stereospur, die halt dafür verantwortlich ist, wo halt alles Mögliche, was wir nicht zu dritt, wir haben ja Schlagzeug, Bass, Gitarre und Vocals, alles, was da nicht dazugehört und extra ist, das läuft eben darüber.
Ach echt, und dann über den Computer, das heißt, du drückst öfters mal auf die Space-Taste, um das ganze Ding zu starten und zu stoppen?
Genau, beziehungsweise Space eigentlich nur am Anfang und dann haben wir das... Das machen wahrscheinlich nicht so viele Bands. Auch so, wir haben das in Cubase quasi ein Projekt eingerichtet, wo verschiedene Loopmarker drin sind. Und ich springe dann per Tastatur immer nur zu dem nächsten Loopmarker, dass es in den nächsten Loop dann quasi reingeht. Das heißt, immer wenn ein
über Cubase.
Ja, das heißt, immer wenn ein Song vorbei ist, endet er in einem Loop. Das kann auch sein, dass da teilweise ein hörbarer Loop ist, also zum Beispiel ein dass man irgendwie so liegende Streicherflächen hat oder irgendwie sowas. Und dann eine Streichertremolo gibt es bei einem Song zum Beispiel. Und wenn dann alle bereit sind, dann drücke ich eine Taste, dann springt er zu dem nächsten Loop und dann wird dieser Marker freigegeben und der Track geht weiter.
Ah, okay. Sehr interessant. Ja, da müssen wir gleich nochmal en Detail drüber sprechen. Aber vielleicht, Johannes, wie sieht das bei dir aus? Was hast du am Start, wenn du irgendwas mit Backing-Tracks oder Playback machst?
Also es sind tatsächlich verschiedene Setups. Also von der einfach nur wirklich mit Stereo-Sequencer, entweder irgendwie vom Rechner aus abfeuern, Ableton, also quasi zwei Files, links, rechts und ein Klick für mich. Das vom Rechner oder vom Ableton. Bis hin halt quasi ein ganzes Projekt offen, wo wir irgendwie so 15 Stereo-Summen rausgeben, mit halt quasi, wo alles aufsummiert ist in den verschiedenen Gruppen, was halt so zusammengehört: Keys, Pad Sounds, Percussions, extra Bässe, Backing Vocals, was auch immer. Das ich aber auch schon mal gemacht habe, und das war aber tatsächlich relativ krass, und das ist schon echt, also das ist wirklich viel Arbeit in der Vorbereitung ist mit Ableton, und das ist also so ein bisschen wie das Moritz gerade erzählt hat, dass man verschiedene Cues hat. Das heißt, dass nicht ein Backing-Track durchläuft, sondern du hast, also bei uns war das so, du hast quasi einen Klick, der durchgelaufen ist, und auf dem Klick habe ich dann verschiedene Sachen gestartet oder gestoppt. Also ich habe das mit einem Sample-Pad halt gehabt, also ähnlich wie eine SPDSX-Lösung, nur dass das nicht auf dem SPDSX war, sondern in Ableton, und dadurch halt einfach nochmal ein bisschen mehr Möglichkeiten hatte, sodass wir haben zum Beispiel irgendwie Snares und Kicks irgendwie getriggert, die dann auch wiederum gleichzeitig über die Ableton-Session mit angesteuert wurden.
Mhm. Interessant, das heißt, du gehst aber auch über die Lösung quasi über den Rechner direkt und steuerst dann den Rechner über ein Sample-Pad per MIDI an, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, das war's. Tatsächlich jetzt bei den letzten Shows, wo ich sowas benutzt hatte, haben wir es tatsächlich anders gemacht. Da haben wir einen Somatic U-Track benutzt. Ich weiß nicht, ob ihr das Gerät kennt. Das ist auf jeden Fall, ich habe kein Endorsement von dem, aber das macht auf jeden Fall Sinn, dafür Werbung zu machen, weil das einfach dieses Ding einfach einen Rechner ersetzt, solange man nur Tracks abfeuert. Und das ist halt ganz geil. Du hast halt irgendwie 24 Kanäle, also in dem Falle 12, wir haben 12 Stereo-Summen rausgegeben. Die kannst du easy vom Rechner aus auf einen USB-Stick laden, steckst du in das Gerät rein, und das Gerät ist quasi der Player. Und dann sind hinten quasi diese Stecker, Sub-D-Stecker auf immer 8 XLRs. Und davon sind es dann, warte mal, 24 durch 8 ist?
3.
Was? 3? 3.
Irgend sowas.
Ja, du machst den Doktor hier. So, und das, also das ist tatsächlich ganz geil. Du steckst halt diese Sub-D-Peitschen da hinten auf und hast dann quasi für den Mischer, der steckt dann seine durchnummerierten XLRs auf. Ist halt echt easy, und das Ding stürzt halt nicht ab. Das ist halt das Geile. Das ist so eine 19 Zoll HE Rack-Einheit. Kannst du entweder irgendwo reinbauen, oder ich habe das einfach hingelegt. Kannst da theoretisch einen kleinen Router anstecken mit einem kleinen Wi-Fi, und dann kannst du das über das iPad bedienen, kannst auch nochmal die Setlist verändern, kannst theoretisch auch nochmal irgendwie einzelne Tracks nachgainen, wenn es da nochmal irgendwie... Also das ist tatsächlich echt der Shit so, ne? Und bei Rechner ist es ja immer so, nehme ich jetzt nur einen Rechner mit auf die Bühne, der komplett blank ist irgendwie, wo halt sonst nichts drauf läuft, kaufe mir extra für ein MacBook, damit es bloß nicht abstürzt, dann kostet die Software nochmal was weiß ich was, und das Teil kostet halt irgendwie 350 Euro plus halt die Sub-D-Peitschen. Das ist halt echt krass.
Okay. Also, um das mal kurz eben zu vervollständigen, bei mir ist es so, dass ich auch häufig Sachen über den Rechner direkt laufen lasse, in letzter Zeit aber immer häufiger darüber übergegangen bin, mir Projekte anzulegen in meinem Leses Strikepad. Und genau aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, so das Problem, dass der Rechner abstürzt, was man dann immer mal schon hoffentlich nur in der Probe, aber auch bei Konzerten erlebt hat, um da so ein bisschen Sicherheit zu haben. Aber vielleicht gehen wir noch mal ein kurzes Stück zurück. Bevor ich das tue, ein kleiner Dank und Shoutout an Paul Agner. Denn nach der letzten Folge hat Paul sich entschieden, diesen Podcast ein wenig zu unterstützen. Und falls du den letzten Podcast noch nicht gehört hast mit Paul Agner, dann sei der dir empfohlen. Denn in dem geht es um Endorsements. Und wer Paul noch nicht kennt, Paul ist der Besitzer von der Firma Agnastics. Und ja, wie man sich's denken kann, stellt er Sticks her. Und da liegt es vielleicht nahe, dass so jemand dieses kleine Projekt hier unterstützt. Und das freut mich wirklich sehr. Denn nicht nur finde ich die Agnastics wirklich super, und das sage ich nicht nur, weil ich jetzt diese Unterstützung habe, sondern auch, weil ich Paul wirklich, wirklich mag. Also an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Paul Agner. Und falls du mehr über Paul und auch seine Sticks erfahren willst, dann findest du das unter www.agnastics.com. agner-drumsticks.com. Aber jetzt zurück zum Thema. Aber vielleicht gehen wir noch mal ein kurzes Stück zurück, weil ich bin mir sicher, dass nicht jeder weiß, was überhaupt Backing-Tracks sind und wofür die überhaupt gut sind. Moritz, vielleicht an dich die Frage. So bei Hirscheffekt hätte ich jetzt gedacht, ey, da kommt nichts von Band. Und dann spielt ihr Sachen zu Band. Warum?
Naja, also wir sind eben nur drei Leute und wir haben schon seit dem ersten Album, also selbst zu der Zeit, wo ich noch gar nicht dabei war, hat die Band schon immer... hatte die Band schon immer andere Instrumente auch dabei. Also bei dem, selbst in der ersten EP gab es mehrere Streichinstrumente mit dabei, andere klassische Instrumente und immer auch elektronische Samples, die halt, zumindest denken wir uns das, einfach so für so einen volleren Klang einfach sorgen und die einfach noch andere Einflüsse mit einbringen, die wir als klassische Drei-Personen-Band so gar nicht bieten können. Und für uns ist tatsächlich eher der Ansatz, dass der Backing-Track oder der Sampler oder wie man es auch immer nennen will, ist eher so das vierte Bandmitglied bei uns. Es soll tatsächlich auch gleichberechtigt, also zumindest gleichberechtigt hörbar sein. Ist jetzt nicht so, dass wir unser Rack da jetzt so inszenieren und als viertes Bandmitglied auf die Bühne draufstellen. Das natürlich nicht. Aber das ist uns schon auch wichtig, dass man das auch hört, weil also es ist auf jeden Fall nicht so, dass wir die erstmal die Songs schreiben und dann steht der Song und dann denken wir, ah, jetzt machen wir das noch irgendwie ein bisschen artsier, sondern die werden schon immer gleich mit diesen extra Instrumenten geschrieben. Und das heißt, dann gehört es einfach auch von Anfang an dazu und ist nicht nur so ein nettes Beiwerk, sondern es ist halt ein elementarer Bestandteil der Tracks. Es gibt welche, da nehmen die einen sehr hohen Stellenwert ein, also wo das sehr elektroniklastig ist, sage ich mal. Bei anderen ist es wirklich, es gibt auch Songs, wo die mehr oder weniger gar nicht drin vorkommen. Dann kann man da immer so ein bisschen mit spielen. Aber von daher wundert es mich fast, dass das in deiner Wahrnehmung jetzt erstmal so sah, oder dass du dich darüber gewundert hast, dass wir überhaupt da mit Backing-Tracks arbeiten.
Genau, das heißt also, Backing-Tracks sind dann quasi so eine Ergänzung zu dem, was man live nicht umsetzen kann oder irgendwie dazufügen will, weil man einen bestimmten Klang erreichen will. Es gibt ja Bands, also vor allem älteren Kalibers, so Sting oder so fällt mir da ein, die versucht haben, dann die Songs so umzusetzen, dass sie live ohne irgendwelche Zusätze von Computer oder irgendwelchen Backing-Tracks funktionieren. Und da sagst du aber so, für eure Band ist das ganz wichtig, dass ihr dann zum Beispiel diesen Klang, beispielsweise die Streicher, die man ja so nicht umsetzen kann natürlich live, dass sie dann nicht verloren gehen, sondern ein integraler Bestandteil des Songwritings sind und deswegen irgendwo herkommen müssen. Und das wäre dann die Aufgabe des Backing-Tracks.
Genau, das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Es ist aber natürlich so, also dadurch, dass wir auch teilweise haben wir auch mehrere Gitarren gleichzeitig laufen. Da muss man dann immer im Einzelnen abwägen, wie kann man das jetzt live umsetzen. Ich glaube, an so ein, zwei Stellen haben wir tatsächlich auch noch eine zusätzliche Rhythmusgitarrenspur einfach noch im Hintergrund laufen. Die spielt dann vielleicht genau das Gleiche, was der Bass auch spielt, aber einfach, um das noch so ein bisschen fetter zu machen, weil wenn die Gitarre nur irgendwo in den hohen Lagen so ein bisschen rumdudelt, dann klingt das vielleicht so ein bisschen verloren oder sackt so ein bisschen ab an Stellen, wo es eigentlich fett klingen muss, sag ich mal. Also das haben wir dann schon, aber sonst versuchen wir schon weitestgehend das so umzusetzen, wie es halt auch auf dem Album klingt. Ja.
Vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Du hast gerade gesagt, du hast dann eine Stereospur, also vielleicht auch nochmal so zur Erklärung, weil ich nicht weiß, ob jeder, der zuhört, das so im Detail weiß. Wenn man Sachen aufnimmt, dann nimmt man natürlich verschiedene Spuren, so nennt man das auf. Also beispielsweise eine Spur für den Gesang, wo dann verschiedene nochmal Unterspuren sind für die einzelnen Gesänge. Dann für die Gitarren verschiedene Spuren, sodass man im Projekt manchmal 50, 60, 70, 80 und mehr Spuren zusammen hat. Und das, was auf der CD ist, sind ja im Endeffekt ist nur noch eine Spur oder diese Stereos, dieses Stereosignal, was man dann hat. Mhm. Und das natürlich natürlich im Endeffekt viel komprimierter und nicht mehr so variabel wie die einzelnen Spuren, die man im Studio hatte. Und du nimmst live dann diese Stereospur mit, ohne die Sachen, die ihr live spielt? Oder wie sieht das aus?
Ja, im Prinzip machen wir das genau so. Also wir, das ist auch immer, oder war bis jetzt immer eine Bedingung, wenn wir ein neues Album aufnehmen, dann möchten wir danach die Stems haben, das heißt die einzelnen Instrumentengruppen eben separat haben, das heißt wir kriegen am Ende eine Stereo-Schlagzeugspur, die Bassspur, Gitarren, Gesänge und Sonstiges. Und alles, was in den sonstigen Stems drin ist, das haben wir quasi dabei und geben wir dann live als Stereospur raus. Oder wenn wir halt wirklich noch was anderes dazu haben wollen, dann basteln wir uns das da rein, aber in unserer Erfahrung, dieses Projekt, was wir, dieses Cubase-Projekt, was wir da haben, was halt zumindest in dem Master-Projekt sind halt alle Songs drin und es ist unfassbar unübersichtlich und das heißt, wir wollen uns schon darauf reduzieren, dass wir dann nicht noch da so viele andere Audiospuren drin haben, dass man da halt gar keinen Überblick mehr hat. Das heißt, ja, eigentlich ist es nur eine Stereospur, die da immer ankommt, ja.
Ja, okay, interessant. Johannes, weil du gerade sagtest, bei dir, da bei der letzten Show, die du gefahren hast, da war es so, dass du nicht nur eine Stereospur hattest, sondern dass ihr, was hast du gerade gesagt, 24 Einzelspuren im Endeffekt rausgegeben hast?
Ja, also 12 Stereospuren, 12 Stereospuren. Genau, also ich mach das dann bei sowas mittlerweile so, ich lasse mir quasi das komplette Projekt aus der Produktion geben. Also alle Files exportiert, ne? Alle Effektwege dann logischerweise extra. Aber am Ende des Tages alles einzeln. Legen wir das dann an. Und dann ist es immer so, weil es ist, ne, jetzt ein bisschen vielleicht anders als wie beim bei Moritz. Dadurch, dass ja die Produktion ist ja überhaupt meistens nicht eingespielt von der Band. Zumindest bei den Geschichten, die ich meistens mache. Das ist halt größtenteils programmiert. Da ist mal eine Gitarre und ein Bass und so logischerweise schon eingespielt, aber auch nicht von uns. So, das heißt, das hat eigentlich nicht so ganz so viel mit dem zu tun, was wir da wirklich live veranstalten, sondern wir bauen quasi aus dem, was wir haben, ein Live-Arrangement. So. Und dann nehme ich mir das meistens das Projekt her. So, die Drums stehen da meistens dann relativ am Anfang, weil ich mir Gedanken mache, was ich dazu spiele. Dann checke ich mit den Jungs, also zum Beispiel bei uns ist es dann irgendwie ein Gitarrist und ein Bassist jetzt gewesen bei der letzten Geschichte, was die halt spielen. So, und wenn das so einigermaßen klar ist, schaue ich aus dem Projekt, was ist denn da alles drin, was brauche ich denn noch, um diese Produktion jetzt irgendwie live irgendwie quasi anzudicken. Ne? Also ich meine, das ist halt meistens logischerweise erstmal alles, was Synth und Pad und Piano-Sounds ist, weil wir das einfach nicht live nicht haben. Das kann man ganz gut mit dazu einfach abfeuern. Ne? So, und dann ist es halt, was nimmt man von dem Drumbeat, der da irgendwie programmiert ist, was für Teile spielt man noch selbst? Vielleicht mit einem Sample-Pad oder so, wenn es braucht, wobei ich ja eher eigentlich mehr der Fan von bin, grundsätzlich die Sachen halt irgendwie schon so akustisch wie möglich mit dem Drumkit umzusetzen. Wenn ich dann echt irgendwie dann noch irgendwie irgendwelche Samples brauche, die da mitlaufen, dann lasse ich die halt einfach in einem Percussion-Stereo File mitlaufen. So, und dann gehe ich das Konzeptprojekt quasi durch und schau halt, was ich brauche und was nicht und muss vor allen Dingen halt Levels anpassen. Das ist halt immer leider ein bisschen Pain in the Ass, weil das einfach von den Produkten, so wie die Levels in den Produktionen sind, zumindest bei uns, funktioniert das dann live einfach nicht. Also da musst du bei den Produktionen meistens irgendwie relativ viel so Harmoniegeschichten einfach wahnsinnig pushen, weil die halt, ne, relativ weit hinten gefahren worden sind vom Produzenten. Sowas. So, und ich habe ein Logic-Template, wo ganz viele Busse oder wo quasi diese 12 Stereo-Busse schon vorgebaut sind. Und da lade ich das Projekt rein und dann route ich quasi erstmal alles, was zusammen sein muss, in jeweils einen Bus rein. Also zum Beispiel, ne, die ganzen Pad-Sounds, alles, was Pad-Sound-mäßig ist, in den Pad-Bus, was dann auch später der Pad-Stereo-Sequencer-Track wird. So, und das mache ich dann auch mit dem ganzen Projekt und dann hast du eigentlich alles schon mal relativ gut sortiert und dann musst du eigentlich nur noch diese 12 Stereo-Busse einfach exportieren und hast dann quasi deinen fertigen Sequencer und kannst den eben an dem Gerät so anlegen, dass der quasi immer einen Stereo-Sequencer auf zwei XLR-Kanäle rausgeht und dann hat der Mischer quasi vorne mehr oder weniger alle Gruppen in der Hand, ne, und kann dann nochmal sagen, okay, keine Ahnung, ich brauche noch mehr Harmonie bei dem Track, weil der irgendwie ansonsten ein bisschen Loch ist, dann kann er das reinschreiben oder ich brauche noch mehr von den Gitarren oder was weiß ich, da waren ja jetzt auch irgendwie noch ein paar ausgefallenere Instrumente, die da angelegt waren. Genau, das gibt halt im Mischer die größtmögliche Chance, musikalisch da auch noch tätig zu werden. Allerdings brauchst du dann halt jemanden, der halt jeden Track kennt. Das ist halt einfach so, der muss eigentlich mit proben. So, damit der auch weiß, wo er was schiebt und dann nicht einfach nur einen Stereo-Track abfeuert.
Aber wäre es dann nicht einfacher, wenn man das am Anfang mal zusammen mit dem durchgeht und er euch dann sagt, ja, oder möglicherweise das direkt in einem Projekt selber schon mal die Lautstärkeverhältnisse anlegt, sodass das quasi fix ist, oder ändert sich das auch immer? Oder ist es tatsächlich so, dass ihr immer mit verschiedenen Kombos zusammenspielt, wo mal mehr, mal weniger Instrumente dabei sind und wo dann dementsprechend auch mal was dazugenommen werden soll oder was jetzt von den Backings weggenommen werden kann oder wie?
Nee, es verändert sich dementsprechend da eigentlich nichts, aber es ist halt einfach, wenn du natürlich, also man könnte das alles fix machen, dass es immer gleich ist, aber es ist ja allein schon, wenn du mal in einer anderen Venue oder, also wenn du in einer anderen Venue bist und manchen Venues sind halt, keine Ahnung, dann hat der Sequencer auf einmal viel zu viel Bässe, weil die Venue halt sehr basslastig ist, dann hast du halt so noch die Chance, irgendwie die Bässe runterzudrehen. Also generell haben wir das schon auch mit dem, mit unserem Techniker so abgecheckt, dass der war bei den Proben immer komplett dabei und wir haben dann quasi in den Proben habe ich neben mir immer noch den Rechner stehen gehabt und hat er mir so gesagt, guck mal hier, da im Pad-Sequencer, da ist noch bei dem Track, nimm den und den Sound mal irgendwie 2 dB runter, dann haben wir das schon mal angepasst. Also das war schon so, dass er eigentlich nicht mehr so viel schieben muss. Aber es ist halt einfach trotzdem immer noch besser, wenn du halt dann alle, wenn du so Gruppen einzeln anliegen hast und dann eben nochmal in dem Moment einfach als Techniker reagieren kannst, wenn irgendwie da irgendwas ist. Weil wenn du nur einen zusammengepferchten Stereo-Track hast, dann geht halt nichts mehr. Sondern im Zweifelsfall ist es dann halt nicht so geil. Das ist jetzt schon irgendwie Meckern auf hohem Niveau, ne? Ja. Bei uns auf jeden Fall ganz gut Sinn gemacht.
Also welche Flexibilität man dann auf jeden Fall hat. Ich hatte eine Zeit lang einen Job in einer Coverband und da war es so, dass unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Zeiten mit dabei waren und auch die Besetzung unterschiedlich war. Und das war ganz cool. Da konnte man halt einfach sagen, ja, der Peter ist heute nicht da, dann nehmen wir den Peter mal hier rein. Und weiß ich nicht, man konnte dann beispielsweise Keyboards dazuschalten, wenn der Keyboarder nicht konnte. Und dann ist es natürlich ganz gut, wenn man so unterschiedliche Instrumentengruppen, Stems, wie die dann heißen, und bei den Audiotechnikern hat, um die einzeln dazuzuschalten oder wegzuschalten. Aber natürlich die Praktikabilität, einfach so eine komplette Stereospur zu haben und dann keinen Stress mehr zu haben mit irgendwelchen anderen Sachen, kann ich mir vorstellen, ist für so ein schnelles Live-Setup auch gut. Das ist auch das, was ich beispielsweise derzeit mache, wenn ich mit meiner jetzigen Band spiele und das nur noch über das Sample-Pad selber rausgebe, ohne Computer. Weil da habe ich gar nicht die Chance, so verschiedene Sachen, die einzelnen Stems rauszugeben über verschiedene Spuren. Vielleicht aber ganz kurz nochmal eine Frage dazu. Das heißt, ihr habt beide die Oberhand über die Backing-Tracks. Das macht nicht irgendwie euer Mischer oder so?
Letztendlich, ich habe noch am ehesten die Oberhand darüber, weil ich eben eine Tastatur neben mir habe. Aber ich kann jetzt auch nicht während der Show da irgendwie eingreifen. Also ich glaube, viel wichtiger ist es, und das hat Johannes ja auch gemeint, dass man das im Vorfeld schon mal möglichst gut auscheckt. Also im Idealfall machen wir eigentlich auch immer eine Bühnenprobe, bevor wir mit einem neuen Set auf Tour gehen, also ein komplett neues Set. Eben weil das Standardset ist für die nächsten Shows, da kann man auch nicht so viel dran ändern. Es kann mal sein, dass wenn man mal ein Festival spielt oder so, dass es dann was gekürzt werden muss, aber das findet dann immer noch in diesem gleichen Set statt oder in einer Kopie davon, wo halt nur bestimmte Tracks gemutet werden und man dann da hin und her springt. Aber dieses Set, was jetzt für die nächste Tour angelegt wird, das muss halt funktionieren. Also da dürfen keine Fehler mehr drin sein und die werden bei den Proben werden immer noch ein paar Fehler auffallen. Aber das muss weitestgehend halt sichergestellt werden, dass da nichts passiert. Und von daher, dass wir die eben so gut vorbereiten, gehen wir jetzt auch davon aus, dass das, dass man da nachträglich nicht eingreifen muss. Also es wäre tatsächlich so, wenn unser Mischer, wir waren jetzt oder sind die letzten Touren immer mit demselben Mischer gefahren, wenn er uns gesagt hätte, so nach der zweiten Show, oh, bei diesem Track, da sind die Synthes, die sind da viel zu laut oder so, oder man hört die gar nicht oder sowas, dann hätten wir nochmal gucken können, ob und wie man da eingreifen kann, aber so im Großen und Ganzen funktioniert das eigentlich schon ganz gut. Bei uns kommt vielleicht eher noch die Schwierigkeit hinzu, dadurch, dass wir mit diesen Camper Profiling Amps spielen, also sowohl Bass als auch Gitarre und da auch sehr verschiedene Sounds aufrufen, kann es, bei denen muss man dann halt auch so auf Lautstärkeverhältnisse achten, weil das dann sich nochmal, ja, das stellen die beiden sich dann so vor, dass das vielleicht so gut klingt, aber so, man hat immer keine Vorstellung davon, wie es dann unten so ankommt. Vielleicht ist irgendwo viel zu viel Bassanteil drin oder vielleicht auch zu wenig und so. Das ist dann eher noch was man noch zusätzlich checken muss und dann halt direkt an den Verstärkern einstellen muss. Genau, weil die eben auch automatisch über dieses Cubase-Projekt dann angesteuert werden.
Johannes, vielleicht die Frage. Das heißt, alles läuft mit Klick, oder?
Bei der Geschichte jetzt ja.
Hast du das auch manchmal, dass du einzelne Samples einfach abfeuerst und die sozusagen als Klickersatz nimmst? Also der Erik zum Beispiel, das ist eine kleine Geschichte am Rande, der ja hier auch öfters im Podcast ist, der hat früher bei Noah, Noise of Human Art, gespielt. Das ist noch so eine Zeit gewesen, wo das gerade so anfing mit Backing-Tracks und so und die haben sich einzelne Samples, oder er hat sich einzelne Samples, die dann auch nur kurz waren, einen kurzen Groove, auf ein Pad gelegt und musste dann immer, ich glaube, jeden Takt oder alle zwei Takte wieder neu das Sample anfahren, damit das weiterläuft. Also er hatte keinen Klick, sondern dieses Sample war dann sozusagen sein Klick, den er gehört hat und dazu gespielt hat. Uff. Und da gibt es ganz witzige Aufnahmen auch, weil er da so Soli mitspielt, wo er halt dann immer so ein One-Shot-Sample ist, das dann halt auch damit so Grooves dann verzieht und verkürzt oder halt damit so ein bisschen rumspielt. Bei dir läuft aber alles über Klick bei der letzten Show.
Ja, so, also genau. Also ich kenne diese Stories auch so grundsätzlich so, bei so Hip-Hop-Acts von in Anführungszeichen früher. Meine ersten Hip-Hop-Erfahrungen live waren, du spielst ja als Drummer irgendwie auf einen Track, auf einen fertigen Track drauf und da gab es dann zum Beispiel, weil ich das auch noch nicht selber in der Hand hatte, keinen Klick und so, ja, spiel doch einfach auf den Track. Und ich so, ja, wie ist so gut? Ich spiel doch jetzt nicht einfach auf den Track, ich brauche einen Klick, verdammt nochmal. So, also es gibt Typen, die das tatsächlich wirklich nur machen oder eben so, wie du das jetzt erzählt hast, dass das dann halt auch noch das Ding irgendwie, dass das ein kurzer Loop nur ist, du die ganze Zeit irgendwie starten musst, aber das ist ja schon irgendwie, das muss der, also dann, das ist ja nochmal eine Nummer mehr, wo du irgendwie drauf aufpassen musst, sondern das ist tatsächlich nicht. Also wir waren sogar jetzt bei der Geschichte, bei der letzten Geschichte so weit, dass wir sogar Q-Spuren mitlaufen haben lassen. Also auf der einen Seite, wo ganz saubere Einzähler drauf waren, weil die halt die Tracks unterschiedlich, ne, wenn da mal irgendwie, keine Ahnung, ein Pickup von Gitarren-Pickup gekommen wäre oder sowas, dass einfach klar ist, dass das kommt, dass halt, keine Ahnung, dass, zum Beispiel, ich habe das dann immer drauf gesprochen, Pickup, Guitar, one, two, und dann war es halt klar, dann ist der Gitarrist nochmal quasi in Erinnerung dran, ah, ich muss ein Pickup spielen, oder wir haben einen Q-Track nur für die Vocals, damit die werten Sänger auch ihre Einsätze kriegen. Wo er quasi, ne, der Verse oder so gewisse Stellen, wo die schwierig reingekommen sind, dass die da nochmal irgendwie einen Einzähler für gekriegt haben. So als wirklich idiotensicher, quasi, auf Deutsch gesagt.
Okay, krass. Ist ja schon ziemlich ausgecheckt.
Moritz, das ist bei dir aber auch so, dass die Abläufe dann, also ich gehe jetzt mal davon aus, Johannes, die Abläufe sind damit relativ festgelegt, so, ne? Und ist völlig klar, wie lange die einzelnen Parts gehen und wann der nächste Part kommt, wann der Song zu Ende ist. Ist das bei euch auch so, Moritz, dass das komplett alles festgelegt ist?
Ja.
Du hast gesagt, am Schluss kommt ein Loop, in den ihr reingeht, der dann sozusagen überleitet nur zum nächsten Song, oder ist das dann so die Improvisationsstelle?
Das gibt es beides. Also Also generell die Songabläufe, die sind fix. Es gibt zum Beispiel bei einem Track, den wir jetzt neu dazu genommen haben, da gibt es ein freies Gitarrenintro. Und dann gehe ich am Ende, drücke ich eine Taste und dann fängt der Song halt richtig an. Aber dann kriegen alle auch nochmal einen Einzähler. Also das gibt es schon. Ansonsten ist es halt so, also wir haben auch zwei unterschiedliche Click-Tracks. Einer ist durchgehend, den höre nur ich. Und dann gibt es Einzähler und ja, da sind auch so ein paar Cues drin für die anderen beiden. Also den Einzähler höre ich dann halt auch darüber. Und dann sind bei so ein paar speziellen Stellen, wo jetzt eine Pause sonst ist oder wo es einfach sonst schwierig ist, weil das Schlagzeug irgendwie total gegen den Rhythmus spielt, dass da noch ein klarer Rhythmus für die anderen beiden da ist, damit die dann nicht rauskommen, im Zweifel. So, es ist auch viel noch so auf Absicherung und wir haben tatsächlich auch immer noch eingesprochen, welcher Track jetzt gerade kommt. Das ist gerade bei neuen Sets, hilft das schon. Also auch wenn das Set prinzipiell immer das gleiche ist, aber es ist einfach noch so eine zusätzliche Sicherheitsebene, weil man eben nicht die Flexibilität hat, dass man einfach, man darf halt nicht verkacken, so gesehen. Beziehungsweise wenn das passieren sollte, dann muss man halt den Track im Zweifel anhalten oder irgendwo hinspringen und das ist dann mit so einer reinen Tastaturlösung dann nicht mal so eben gemacht. Und ja, das möchte man einfach vermeiden und daher haben wir noch so ein bisschen Sicherheit dadurch drin.
Weil, also ich glaube, so die Backing-Tracks so anzulegen, dass man da sozusagen Improvisationen noch drüber machen kann, also beispielsweise Soli so lange ziehen kann, wie man das will, das ist relativ aufwendig. Das ist auch so meine Erfahrung, die ich hatte mit der Coverband. Da waren einige Soli nicht festgelegt, vor allem wenn wir so Funk-Sachen und so gespielt haben. Die Soli waren dann so lang, wie die Solisten Lust hatten zu spielen. Und das war für mich als Schlagzeuger echt totaler Stress, weil man dann gucken musste, dass man zur rechten Zeit dann den nächsten Loop wieder antriggert, dass der dann auch weitergeht. Das ist natürlich mit so einem Backing-Track dann schon einfacher, wenn die Show einfach feststeht. Aber so ein Stück weit ist das natürlich auch, ja, die Spontanität geht dann schon auch ein Stück weit verloren, die man dann vielleicht in anderen Musikstilen gerne hätte. Das ist dann schwieriger, glaube ich.
Auf jeden Fall. Also mit unserer Musik oder mit diesem Setup, das wir haben, wäre das momentan auch einfach nicht möglich. Andererseits passt es auch nicht so ganz zu unserer Musik. Also wir sind jetzt noch nie welche gewesen, die jetzt wirklich so Improvisationen da mal irgendwo reinbringen. Höchstens mal für so ein freies Gitarrenintro oder so, aber das ist dann mehr oder weniger schon auch das höchste der Gefühle. von daher ist es für uns echt okay. Also es ist dann eher wie so ein komplett, ja, eher wie so ein inszeniertes, ja, ich will jetzt nicht sagen Theaterstück, aber vielleicht eher so in die Richtung und weniger Improvisation auf jeden Fall.
Also das heißt, man muss auf jeden Fall Timing- und Klickfest sein, denke ich. Ne? Johannes, du hast, glaube ich, bei dem Interview, was wir geführt haben, das ich auch nochmal sehr empfehlen kann, das kann man auf YouTube finden, das Interview, den Trommeltalk mit Johannes Spiegel bei Einfach Schlagzeug oder Einfach Schlagzeug. Ich wurde letztens darauf angesprochen, dass ich anscheinend aus dem Ruhrpott komme, weil ich Schlagzeug sage. Da hattest du gesagt, dass der Klick quasi ja für dich, wie hast du das nochmal ausgedrückt, also dass das etwas ist, was mit dem du zusammenspielst, wie ein Musiker oder
so bin der beste Kumpel irgendwie oder Mitmusiker, so, also keine Ahnung, gerade unsere Generation, wir wachsen halt, wir sind damit aufgewachsen, so, ich habe das halt gerade schon immer irgendwie viel mit Klick, der geht an und dann ist der da und dann habe ich da auch kein Problem mit, ne, klar, ich meine, wenn du jetzt mit der Band spielst, wo komplett irgendwie alles wackelt und alle hin und her ziehen und sich keiner auf den Schlagzeuger einlässt, dann ist das schon, kann das schon deutlich eine ganz schöne Harakiri-Akt sein, dann auf dem Klick zu bleiben irgendwie. Also vielleicht auch für die anderen mehr als für den Schlagzeuger, aber das ist auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten ist das, wenn du dann eine gute Band irgendwie am Start hast, das ist echt solide. Und ich finde das tatsächlich auch meistens echt, ich finde es ein Stück weit entspannter, weil halt einfach, das ist, du kannst dich halt mehr auf andere Sachen konzentrieren, als jetzt die so blöd es klingt, jetzt das Tempo zu halten, ne? Das ist einfach. Sonst bist du da immer, ne? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen bei vielen Sachen auch der Grund, warum viele Drummer minimalistischer spielen, weil halt da das Timekeeping mehr im Vordergrund steht, was ja auch sein Reiz hat. Also, ne, das ist jetzt kein, das heißt nicht, dass alle Mucke, die ohne Klick gespielt wird, irgendwie wackelt und scheiße ist. Ganz im Gegenteil. Ich meine, man muss sich nur irgendwie so Jan Delay und Disco Number One angucken, ne? Die spielen ohne jegliche Tracks und ohne Klick und ohne alles und die sind verdammt tight und wackeln verdammt wenig und wenn, wollen sie es. Also es ist tatsächlich halt, ne? So, da gibt es auch ein paar gute Interviews mit Jos Nickel, mit dem Drummer da. So, von daher, ja, mit und ohne cool, aber auch mit kein Stress.
Ja, und für die Backing-Tracks auf jeden Fall Voraussetzung. Vielleicht zum Abschluss noch einmal kurz die Frage, wenn Leute noch so ein bisschen weiter recherchieren wollen. Also Moritz, du machst alles mit Cubase, was eine ziemlich abgefahrene Lösung ist, die ich selber auch noch nicht gehört habe.
Ja, beziehungsweise aber größtenteils macht das unser Gitarrist Nils, der kennt sich vor allem mit Cubase aus. Ich kenne mich da auch nur so rudimentär aus, aber mir ist zumindest auch keine andere DAW bekannt, die in dieser Hinsicht, also für unsere Ansprüche, mit denen man das alles irgendwie machen kann. Also Okay. Wir reizen das schon ziemlich aus. Also da laufen jetzt nicht nur diese Backing-Tracks drüber, dann werden eben die Verstärker damit angesteuert. Das komplette Licht ist darüber angebunden. Dafür haben wir auch zwei Setups. Einmal für unser eigenes fixes Licht, was wir immer dabei haben, inklusive Stroboskope und Moving Heads. Und dann haben wir noch ein weiteres Lichtinterface, worüber wir die Anlagen in den Venues ansteuern können. Da auch mit drin. Das läuft alles in diesem Cubase-Projekt mit. Und
krass.
Ja, es ist auf jeden Fall sehr aufwendig, das alles da drin zu machen. Und es gibt bestimmt da auch noch coolere oder cleverere Lösungen, aber dafür sind wir einfach nicht schlau genug oder bräuchten wir noch mehr Leute dabei. Und so können wir das im Zweifel, also gut, wir gehen immer mit einem Menschen für Ton eigentlich immer auf Tour, dann haben wir eigentlich auch immer noch jemand fürs Backlearning dabei, aber im Zweifel können wir das zumindest auch zu dritt so einrichten, dass wir die Show komplett spielen können. Und das ist in gewisser Weise schon auch ein großer Vorteil.
Ja. Ja, und das ist ja auch so, dass die Sachen, die man irgendwie gewohnt ist und die man über Jahre kennt und dann auch irgendwie benutzt, dass die ja dann auch irgendwie so sind, dass man sie auch wirklich in jeder Situation beherrschen kann und vielleicht auch noch schnell was anpassen kann. Ich glaube, eine weitere übliche Software, mit der man so Sachen macht, ist Ableton Live. Damit habe ich auch einige Shows gefahren, eine lange Zeit, weil man da auch so Loop-Funktionen hat und Clips erstellen kann, die dann einzelne Songteile quasi repräsentieren und man die dann auch so einzeln anfahren kann und abfeuern kann, Loops erstellen kann und wie ich gerade auch gesagt habe, beispielsweise bei der Coverband, dass man da auch Teile dann ineinander übergehen lassen kann und Songs auch ein bisschen flexibler halten kann. Ansonsten kann man auch noch gucken nach den üblichen Sample-Pads. Also da ist einmal natürlich das Roland SPDX zu nennen, was ganz, ganz viele nutzen. Und ich persönlich nutze das Alesis Strike-Pad, was eigentlich dasselbe ist wie dieses Roland SPDX. Genau, ich weiß auch nicht genau, warum ich mich dafür dann entschieden habe. Da müsste ich mal genau nachdenken. Und jetzt Johannes, was nutzt du? Du nutzt den heißesten Scheiß, glaube ich. Erzähl nochmal ganz kurz, damit Leute da vielleicht nachgucken können.
Ja, also ich habe ganz am Anfang, genau, habe ich es auch mit Cubase tatsächlich gemacht. Dann habe ich es lange mit Ableton gemacht. Und da hatten wir in Ableton haben wir dann auch so die Visuals, die im Hintergrund mitliefen, die waren quasi da auch noch mit abgelegt. Und ein Timecode fürs Licht. Und jetzt so das Ding, mit dem ich jetzt am glücklichsten echt bin, ist dieses. Und nochmal, krieg da kein Geld für. Somatic U-Track, also U-Track. Somatic U-Track 24 heißt das Teil, kostet irgendwie 350. Kann 24 Kanäle abfeuern von einem USB-Stick und das Geilste ist, das habe ich noch ganz vergessen, Du kannst zwei in Reihe schalten. So, es gibt ja so Interface, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass du quasi die ganz großen Acts, die machen das ja, die haben so Interfaces, das sind doppelte Interfaces oder zwei aneinander geschalten mit jeweils zwei Rechnern, die synchron laufen, dass wenn einer ausfällt, der ohne irgendeinen Murren zu machen einfach zum anderen rüberspringt. Das ist natürlich halt krass. Ne? Ich meine, allein die Investition, zwei fette MacBooks, zwei Interfaces, zweimal eine Ableton-Lizenz und was weiß ich noch alles, das alles zweimal anzulegen und das auch noch alles mitzuschleppen, ist ja verrückt. Und bei dem Symatic-Teil geht es tatsächlich, dass du einfach zwei von diesen 350-Euro-Dingern aneinander hängen kannst und die quasi genau dasselbe machen. Das ist schon krass. Echt, also, das finde ich echt krass und dass das halt gerade, wenn man ein bisschen mobiler sein, finde mega. So, das ist echt, kann ich echt nur empfehlen. Da bin ich sehr happy mittlerweile mit.
Genau, die ganzen Sachen schreibe ich auch in die Shownotes. Das heißt, in der Beschreibung zu dem Podcast findet ihr dann auch direkt die Links. Also da kann man dann auch direkt mal sich weiter erkundigen. Apropos Shownotes. Moritz, was läuft denn bei dir gerade bei Hirscheffekt? Gibt es irgendwas, was gerade ansteht?
Ansteht nicht, eher, ich weiß nicht, wie man das Gegenteil nennen soll, absteht, weiß ich nicht. Wir haben gerade mehrere Konzerte oder wie so eine kleine Tour gespielt, auch mehr Konzerte als im letzten Jahr, das war auf jeden Fall ganz schön. So, ich glaube 17 Konzerte sind jetzt zusammengekommen. Hätten wir uns jetzt Anfang des Jahres auf jeden Fall noch nicht erträumen lassen können, dass man jetzt während der Pandemie da noch paar Shows spielt, das war schon schön. Die waren sehr, sehr unterschiedlich auch alle. Also manche mit mit sehr strengen Hygienekonzepten. Dann hatten wir aber auch ein, zwei Festivals dabei, wo die Leute auch stehen durften. Das war auch schön. Also im Prinzip alles so, alle Extreme so mehr oder weniger gesehen. Es ist schön zu sehen, dass die Leute nach wie vor Bock haben. Also die warten da ja richtig drauf und jetzt ist aber auch ganz gut, dass es wieder vorbei ist. Ich glaube, jetzt muss man erstmal wieder abwarten, wie sich die Lage im Winter so entwickelt. Wir haben uns jetzt auch dagegen entschieden, im Dezember noch eine Tour zu machen, weil uns das zu unsicher war. Genau, von daher haben wir jetzt erstmal bis April Pause, sage ich mal. Das heißt aber natürlich nicht, dass wir dann in dieser Zeit nichts machen, sondern nach Möglichkeit wollen wir wieder an neuem Material arbeiten, genau. Ansonsten haben wir noch eine EP auf Lager, die soll dann auch nächstes Jahr rauskommen.
Cool, dann genau. Sprechen wir auf jeden Fall nochmal miteinander, vielleicht auch schon vorher.
Cool.
Und Johannes, bei dir, steht da was an?
Ja, so ähnlich tatsächlich wie bei Moritz. Also wir haben tatsächlich auch irgendwie noch gut irgendwie zum Spielen gekommen jetzt über den Sommer und so, was halt echt ganz, ganz geil war, was ja auch keiner so richtig gedacht hat. Genau, jetzt ist es gerade ein bisschen ruhiger, ist aber auch mal nicht ganz verzerrt, ich habe ein bisschen mehr Zeit irgendwie Zeug zu checken irgendwie, das kommt ja immer auch so ein bisschen zu kurz, wenn man irgendwie viel unterwegs ist und dann sind so ein paar Sachen geplant, ich kann noch nicht so viel drüber reden, weil das immer so ein bisschen fraglich ist, was denn davon jetzt dann letztlich passiert und was nicht, aber komm, so.
Dann sprechen wir da auf jeden Fall das nächste Mal drüber, würde ich sagen, oder? Ja, aber wolltest du noch sagen? Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
Nee, ich war hab glücklich beendet.
Sehr gut. Okay. Ja, dann bleibt mir noch eigentlich nur noch zu sagen, dass ich mich freuen würde, wenn ihr gerade bei iTunes hier diesen Podcast gut bewerten würdet, weil das bringt den Podcast weiter nach vorne. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr auf die neue Seite von Einfach Schlagzeug mal vorbeischauen würdet. Das findet man unter www.einfachschlagzeug.de. Ja, und ansonsten freue ich mich immer, wenn ihr zuhört. Ich versuche gerade noch einen Podcast mit Flo König auf die Beine zu stellen, auch zu einem ähnlichen Thema, auch zu Elektro-Drums und Samples einsetzen beim Schlagzeug. Allerdings so ein bisschen eine andere Richtung, weil der Flo mit seiner eigenen Band so ein bisschen experimentell Sachen macht, also so Loops bauen live und so. Es geht nochmal in eine andere Richtung und das finde ich auch ganz spannend, das mal zu besprechen. Da bin ich gerade im Hintergrund dabei. Ansonsten würde ich mich ganz, 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 ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Das ist echt super, super nett, dass ihr die Zeit gefunden habt, hier mitzumachen. das ist echt super, super cool, dass so tolle Leute hier bereit sind, immer mitzumachen. Das freut mich wirklich, wirklich sehr. Und ja, wenn ihr Lust habt, schaut mal vorbei bei Hirscheffekt und genauso gerne auf der Seite vom Johannes. Beide Links findet ihr auch unten in den Shownotes. Also es lohnt sich auf jeden Fall mal nachzugucken, was da im Text steht. Und ich würde sagen, in dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Moritz, und sage dir schon mal ciao.
Danke dir.
Und Johannes, ja, dir ebenfalls. Ciao, ciao. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder hier beim Trommeltalk.
Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
Gerne doch.
Ciao.
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 Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.